Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brennpunkt Erfolgsfans. Die Frage ist: Ist Pep Guardiola noch Trainer vom FC Bayern München? Ist das Abendland schon untergegangen? Ja oder nein? Der FC Bayern München hat nur 1:1 gespielt. Die Zeichen stehen auf Sturm. Wir schalten gleich live ins Erfolgsfansstudio. Und natürlich begrüßen wir zu diesem Anlass Nikola Emig, unser rasender Reporter für alle wichtigen Fragen. Und mein Name ist Ruben Schulze-Fröhlich. Servus, Nico.
Jawohl, ich bin die Antonia Rados der Fußballreportage, die
live
nur
aus dem
krassesten Brennpunkten mit Kopftuch immer reportet.
Wir müssen aufpassen, dass du nicht gleich von einem Heckenschützen niedergestreckt wirst. Spaß beiseite! Folge Nummer 46 am 28. August nehmen wir auf. Herzlich willkommen dazu.
Ja, dankeschön. Hier bin ich.
Aber es ist doch wirklich so das Gefühl, also als ich hier meine Twitter-Timeline gelesen habe und die Sportmagazine verfolgt habe, dachte ich mir schon, oh, krass. Was ist denn da los? Das ist ja peinlich. 1:1. Jupp Heynckes muss wieder her. Pep Guardiola am besten rauswerfen. Was soll der Scheiß alles mit dem? Nervt doch alles. Alles kacke. Triple ist schon vergessen. Alles blöd und doof.
Ja, für die Reaktion muss ich mich echt tatsächlich auch schämen. Sowas ärgert mich einfach maßlos.
Also ich muss sagen, ich war richtig schockiert. Ich war schockiert von Presse, aber auch von vielen Bayern-Fans. Wo ist Jupp Heynckes und so? Hey Leute, der Guardiola, der braucht Zeit und die sollten wir ihm geben. Das kann sein, dass wir in der ersten Saison überhaupt keinen Titel holen, wie mit Heynckes. Und dann macht's auch nichts. Wir haben jetzt 1:1 gespielt.
Ich finde selbst, das ist jetzt schon viel zu krass vorausgegriffen mit eventuelle Titellosigkeit oder was auch immer. Das ist wirklich jetzt nicht so das große Problem jetzt gewesen. Ich finde auch, dass es jetzt einfach nicht so schlimm war. Ist halt so, mei.
Wir werden auf das Spiel ja noch kommen, aber das 1:1 war für Freiburg äußerst glücklich. Wir haben das Spiel eigentlich gut gemacht und wir haben das gemacht, wonach viele geschrien haben. Wir haben absolut knallhart rotiert.
Yeah.
Das war super. 7 neue Spieler im Gegensatz zum Nürnberg-Spiel. Also ich meine, was will man mehr? Und dann sind alle schon am Schreien.
Ja.
Ich kann es nicht glauben. Hey, wir haben am Freitag, wir haben übermorgen Supercup-Finale. Mhm. Und der Guardiola, dem ist es wichtig, der spielt gegen seinen alten Bro Mourinho, seinen alten Erzfeind quasi, seinen immer noch Erzfeind. Und da will der nicht verkacken, der will den Supercup gewinnen, den der FC Bayern noch nie gewonnen hat.
Mhm.
Mein Gott. Naja. Ich habe mich aufgeregt, also ich musste mich aufregen. Egal, für alle, die uns jetzt im Video sehen, ich muss darauf hinweisen, ich habe wieder ein tolles Shirt an, nämlich das Minga-Euler-Shirt habe ich an. Yeah. Und ich habe, weil ich letztes Mal ein Lob bekommen habe bei YouTube, habe ich wieder meine idiotische Cap auf.
Yeah. Ah ja, genau. Übrigens, gut, dass du mich erinnerst. Ich muss gleich die YouTube-Seite aufrufen, dass ich da die Kommentare lesen kann. Das haben wir nämlich letztes Mal verschwitzt, weil wir überhaupt nicht wussten, dass das technisch möglich ist.
Was ist technisch alles möglich? Ist doch unglaublich.
Naja, verrückt. Ach,
Wahnsinn. Ich habe auch Twitter und Facebook und Google Plus im Auge, falls uns irgendjemand irgendwas schreiben will, wie zum Beispiel: Halt's Maul, du Arschloch! Jupp Heynckes for life! könnt ihr das gerne schreiben? Ich werde es dann vorlesen, wahrscheinlich.
Ja, okay. Was machen wir denn heute?
Wir machen einen Rückblick auf die beiden Spiele: FC Bayern gegen FC Nürnberg, dann Freiburg gegen den FC Bayern und wir haben ein neues Item, weil ich habe gelernt, man muss in Shows Items etablieren.
Okay.
Und das werden wir heute in einen Testrun schicken. Das Item heißt Erfolgsverletzung. Ich will noch nicht zu viel sagen. Dann haben wir wie immer die News und machen einen Ausblick hier auf das Spiel FC Bayern München gegen Chelsea. Aber ja, fangen wir doch an. FC Bayern gegen FCN. Ein kleines Derby.
Jawohl, so ist es. Aufstellung, ob man es jetzt heutzutage noch klassisch nennen kann, bei der ganzen Rotation galore, die da vonstatten geht, aber finde ich es noch dennoch relativ klassisch für Lahm, Boateng, Dante Alaba, dann Schweinsteiger, Robben, Götze, Thiago, Ribéry und Mandzukic. Wobei ich übrigens gehört habe, was heißt, ich habe es gehört, ich habe es... Er googelt und er fragt, der heißt gar nicht, wie ich ihn immer noobmäßig genannt habe, Alcantara, sondern er heißt Alcantara.
Ah, ich hab mal Alcantara!
Ja?
Alcantara! Hat's irgendwie wie so ein japanischen Anime, wenn gleich einer umgebracht wird.
Naja, so ähnlich. Auf jeden Fall. Jawohl. Gegen Nürnberg.
Schön. 2-0. Schön, ja. Genau. Es war ein interessantes Spiel. Wir haben einen Rekord aufgestellt. 81% Ballbesitz hatte seit der Messung durch Opta noch keine Mannschaft. Also ich denke, Pep Guardiola, dem sind die Tränen vor der Rührung und der Freude runtergelaufen, als er das gesehen hat. Mhm. Ich fand, es war, gut, einmal war es dadurch interessant, dass Götze in der Startelf war. Sein Startelf-Debüt quasi. Ja. Und es war interessant, dass wir so viel Geduld bewiesen haben. Früher wäre die Panik schneller gekommen. Also es war ja eigentlich so, Nürnberg war bis auf diesen ersten Lattenkracher komplett chancenlos. Ja. Aber sie standen halt gut hinten drin und wir sind angerannt und angerannt, hatten Chancen, es wurde später, weil es hat ja gedauert, ja doch bis zur 70. Minute, bis zur 69., bis wir das 1-0 gemacht haben und wir sind nicht nervös geworden und da habe ich gedacht, okay, das ist schon so ein bisschen Handschrift Guardiola, glaube ich.
Ja, ich muss aber auch sagen, ich fand es krass, dass Nürnberg nicht nervös geworden ist, weil du hast ja schon gesagt, die Ballbesitzquote war ja unfassbar und du musst mir vorstellen, du läufst da dann 45 Minuten lang einfach der anderen Mannschaft hinterher, die ganze Zeit den Ball zirkulieren lässt und du kriegst ihn kaum und wenn du ihn hast, verlierst du ihn sofort wieder und dass du dann trotzdem so einigermaßen deinen Stiefel so durchspielen kannst, dass einfach die, ja, die Tore dann einfach so super spät fallen, das ist schon auffällig. Wobei wir haben halt auch insgesamt 25 Torschüsse gehabt, also es gab davor schon auch welche, aber nichtsdestotrotz finde ich das schon eine Besonderheit, von dass die Nürnberger dann nicht die Nerven verloren haben.
Ja, das stimmt. Nee, die waren eigentlich auch gut eingestellt, aber mei, sowas ist halt nicht nur physisch schwierig, sondern auch psychisch. Es geht ja irgendwann auch so auf den Sack, wenn der Gegner den ganzen Tag, ganze Zeit einen Ball hat und dich nur noch laufen lässt. Ja. Aber nee, muss man sagen, das haben die Nürnberger jetzt nicht schlecht gespielt. Spiel selber am Anfang, naja, hatten wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Chancen. Dieser Ginczek oder wie der heißt von Nürnberg hat halt einen geilen Schuss abgegeben und dann haben wir einen Elfmeter bekommen, mal wieder. Völlig unberechtigt, meiner Meinung nach. Der Schiedsrichter hat dann noch so lustig auf die Hand gezeigt, als hätte der Spieler Hand gemacht, aber hat Robben den Ball mit der Hand gespielt. Vorher war eine Situation, als Mandzukic im Kopfballduell ist, da hätte ich Elfmeter gegeben. Ja. Da wurde so richtig umgecheckt. Da hätte ich Elfmeter gegeben, aber später dann die Situation mit Robben, da hätte ich überhaupt keinen Elfmeter gegeben.
Ja, ich muss aber ehrlich sagen, eigentlich hätte ich da von einem Champions-League-Sieger wie Arjen Robben erwartet, dass er sagt, hey Leute, also das war ich.
Ja, ich weiß nicht, er hat mit der Hand so rumgemacht, aber dann hat er ja wohl hoffentlich auf Foul entschieden. Oder meinst du, er hat wirklich gesagt, das war Hand vom Nürnberger Spieler?
Ja.
Krass, okay, dann hätte ich es auch erwartet.
Ja, finde ich schon, das hätte man, das hätte ich erwartet einfach. Das fand ich nicht schön. Ist charakterlich unterste Schublade. Ja.
Krass, ja.
Ja, weißt du, wenn es jetzt in einem Champions-League-Finale ist und es ist die 89. Ja. Minute, es steht 0-0 oder was auch immer, da würde ich ja mal sagen, also da könnte man mal ein Auge zudrücken. Aber jetzt hier, da hätte man schon Größe zeigen können.
Ja, gebe ich dir recht. Weil es war eh klar, dass wir irgendwann ein Tor machen. Und wie hat man sich gefreut, zum Beispiel bei Miro Klose, der öfter solche Aktionen gebracht hat und gesagt hat, nein, ich war mit der Hand dran oder kein Tor oder sowas. Ja, gebe ich dir recht. Hätte er problemlos machen können, hätte ihm keinen Zacken aus der Krone gebrochen.
So ist es.
Wie dem auch sei, Alaba tritt an und verschießt wieder einen Elfmeter.
Ja.
Also es ist echt, was wir von der Elfmeterquote haben, ist doch lächerlich, oder?
Ja, wie gesagt, wir haben nur noch einen einzigen Spieler, der in Pflichtspielen eine 100%ige Elfmeterquote hat und ist Manuel Neuer. Sonst gibt es keinen.
Manu vor. Ich würde ja einfach hier Schweini schießen lassen oder was. Es kann doch nicht sein. Ja. Bitte schießt halt einfach hoch. Wie oft soll ich die Scheiße denn noch wiederholen? Das regt mich so auf, wirklich.
Ja, also der war einfach auch schlecht geschossen. Nee, da kann man nichts sagen. Der war einfach tatsächlich nur schlecht.
Ja, richtig krass so. Was man sagen muss, die erste Halbzeit war jetzt eher Gegurke, fand ich. Es war eher so ein Spiel, hat an die Van Gaal-Ära erinnert, wenn nicht so viel ging. Abgefallen ist halt wirklich Götze, da merkt man einfach, dass der noch nicht fit ist, wieder rangeht und auch Thiago fand ich echt schwach.
Für seine Verhältnisse fand ich, war er auch tatsächlich jetzt nicht so die Leuchte und was mir so gefehlt hat in dem Nürnberg-Spiel war halt, ich habe halt gedacht, boah, cool, Götze spielt und so, alles wird super, aber es hat dann einfach tatsächlich so dieses Leuchten in den Augen hat so ein bisschen gefehlt. Das hat man jetzt halt im Freiburg-Spiel schon besser gesehen. Da hat er mich schon ein bisschen so an seine Dortmunder Zeiten erinnert, aber in dem Nürnberg-Spiel war er, ja, weiß nicht, ob er jetzt halt nusslos war, aber er hat schon viele Fehlpässe gehabt und so, das war, naja, so Mittel, sagen wir mal.
Ja, aber als ich die Aufstellung gesehen habe, so Robben, Ribéry, Götze, Mandzukic, Thiago, dachte ich schon, oh, Alter, was geht, aber dann bin ich traurig geworden, muss ich sagen.
Echt?
Ja, weil ich gesehen habe, dass Müller nicht spielt.
Ach so.
Ich weiß nicht. Also das fand ich irgendwie traurig dann. Weil ich bin halt schon ein großer Müller-Fan und als Fußballer und als Mensch, mir gefallen Neuigkeiten, Änderungen, gefallen mir nicht.
Okay.
Wegen mir bleibt am liebsten alles gleich und das fand ich einfach ein bisschen, das hat mir leid getan für ihn.
Ja, da ist ja dann der Pep eher der falsche Trainer für dich. Aber Müller kam ja dann, muss man
ja,
auch
Müller,
sagen.
Ja, Müller kam dann später. Ja. Genau, und zweite Halbzeit, ja, da haben wir dann schon ganz schön Gas gegeben, muss man sagen. Dann ging es los, Ribéry hat sich wieder eigentlich wie immer in letzter Zeit in den Rausch gespielt und hat dann ein Kopfballtor gemacht.
Ja, ich bin mal gespannt, was mit dem abgeht, so motivationsmäßig, wenn der morgen Weltfußballer wird oder Europas Fußballer des Jahres ist er erst. Vielleicht denkt er noch, boah, vielleicht guckt mich noch jemand von der UEFA an, da gebe ich jetzt nochmal Vollgas und so, mal schauen. Da bin ich echt gespannt, weil der lebt tatsächlich einfach so ein bisschen von so Temperament und von seiner Hitzköpfigkeit, die ihm ja manchmal schon auch zum Verhängnis geworden ist. Aber so wie es jetzt halt momentan läuft, ist er tatsächlich Gold wert mit seiner Einstellung und mit ihm, wie er dann nochmal buddelt und einfach so ein ganzes Spiel dann einfach tragen kann.
Ja, ich hoffe einfach, dass das wird. Also es würde mir jedes Verständnis fehlen, wenn er nicht Europas Fußballer des Jahres wird. Ich hoffe es einfach für ihn, dass das wird, weil das war von Anfang an, als er zu Bayern kam, war das immer sein Wunsch, dass er das mal schafft.
Ja, hoffe auch, dass es wird. Messi hat dieses Jahr, glaube ich, keine Chance. Ich weiß nicht, inwieweit solche Entscheidungen tatsächlich dann einfach so ein bisschen ja diplomatisch getroffen werden und vielleicht denken die Leute eher, ja, was soll jetzt der Ribéry jetzt zum ersten Mal in diesen Top 3, wie kann der das werden, wenn der Ronaldo einfach jetzt schon so oft nominiert war und immer zurückstecken musste. Deswegen habe ich so ein bisschen das ungute Gefühl, dass vielleicht doch der Ronaldo wird.
Hoffentlich wird es nicht so. Schauen wir mal. Ja. Wird ja eh ganz spannend. Morgen halt, wie gesagt, die Wahl zum Europas Fußballer des Jahres und Champions League Auslosung, Gruppenphase.
Ja. Ja, Top 1, was willst du?
Ja, da also, bitte. Müssen wir durch.
Oh, aber Champions League, übrigens, vier Champions League-Kandidaten diese Saison seit irgendwie Beginn der Aufzeichnungen der Schriftsprache der Menschheit oder so. Es sind vier deutsche Mannschaften in der Champions League Gruppenphase, weil Schalke doch noch es gerissen hat.
Und wem haben wir das zu verdanken? Dem FC Bayern.
Jawohl.
Dem FC Bayern. Und im Spiel gegen FC Nürnberg ging es dann weiter und als dann in der 78. Spielminute das 2-0 durch Robben gefallen ist, hört, ein Rechtsschuss und vorher ein wunderschönes Dribbling, ja, da war das Ding eigentlich durch.
Sau geil. Das muss man sich vorstellen, wenn du vorher in so einem Tippspiel mitmachst oder so, ich glaube 2-0, 1-0, Kopfball Ribéry, 2-0, Rechtsschuss Robben, da hält dich auch jeder für bescheuert, glaube ich.
Du hast keine Ahnung, du Noob. Ja, hast recht.
Ja, naja.
Ja, und danach gab es halt noch Chance über Chance, hätte viel höher ausgehen können, aber ging 2-0 aus. Und das passt auch.
Ich fand auch, es war einfach auch ein niedriges Blutdruckspiel. Also war jetzt nicht so stressig, das anzuschauen und so. War schon in Ordnung. Da war es in Freiburg schon anders.
Ja. Und wen ich nochmal, wir kommen gleich zu Freiburg, herausheben möchte, Jerome Boateng. Nicht Dante ist unser Abwehrchef, Jerome Boateng ist unser Abwehrchef. Der Mann ist so gut drauf. Ich bin so begeistert von Jerome Boateng. Jetzt auch mit Flanken, jetzt auch mit Spieleröffnungen. Jerome Boateng ist super gut drauf.
Jerome Boateng jetzt auch mit Flanken.
Ja, okay. Ja, genau, jetzt neu mit Flanken. Arjen Robben, jetzt neu mit rechtem Fuß. Nee, also wirklich, der gefällt mir extrem gut in letzter Zeit. Und ja, alle, die sagen, Dante ist der Abwehrchef, sehe ich nicht so. Für mich ist Jerome Boateng momentan unser bester Abwehrspieler.
Ja, aber auch erst die Saison irgendwie.
Ja. Was ja auch interessant war im Nürnberg-Spiel, was für eine krasse Formation wir teilweise gespielt haben. Lahm ist dann teilweise als Sechser vor die Abwehr gegangen. Wir haben in Dreier Abwehrkette dann gespielt mit Boateng, Dante, Alaba, in die da manchmal Schweini zurückgegangen ist und von da hinten das Spiel aufgebaut hat. Sogar relativ oft so eine Art moderner Libero fast schon oder sowas. Also richtig, der Pep, der stellt da echt um, das ist so krass.
Ja, mir gefällt immer der Begriff Libero nicht, weil mein Verständnis von dem Libero, der funktioniert eh bloß in einem System, wo der Gegner Manndeckung spielt. Und wenn der Gegner eh Raumdeckung spielt, dann brauchst du kein Libero, weil irgendwie jeder Libero ist. Aber
wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn eine falsche 2, eine falsche 6.
Ja, das wäre vielleicht treffender einfach.
Genau. Ja, dann, du hast es ja schon angesprochen, lass uns doch gleich zum nächsten Spiel kommen, weil wir haben am Dienstag gleich in Freiburg gespielt, weil wir ja jetzt am Freitag Supercup spielen. Das heißt, wir setzen am Wochenende aus, haben unser Spiel vorgezogen und bam, jetzt kommt hier alle Neider und traurigen Menschen, wir sind Tabellenführer. Dank einem 1:1 in Freiburg. So schaut es nämlich aus.
Ja, so ist es. Ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich war tatsächlich, als du mir die, ich habe das gar nicht so mitgekriegt, dass da 7 Wechsel im Vergleich zum Nürnberg-Spiel stattgefunden haben. Also das war schon heftig, ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen. War ich aber gar nicht so beunruhigt, weil ich das eigentlich so ein bisschen zu diesem System Pep zugehörig befunden habe. Also wir hatten Contento, Dante, Van Beuten und Rafinha in der Abwehr. Dann Schweinsteiger, der ist mal gleich geblieben. Dann Shaqiri, Kroos auf links und Götze, Müller eher so rechts und vorne im Zentrum Pizarro. Als du mir das dann geschickt hast, habe ich dann kurz gedacht, hat dem Pep keiner gesagt, dass die zweite Reihe gar nicht so gut ist? Also bei so manchen Namen habe ich mir das gedacht. Also Contento habe ich ehrlich gesagt gedacht, der macht kein Spiel mehr.
Der wäre ja fast nach Bremen gegangen. Aber weiß nicht. Ja.
Und deswegen fand ich dann das im Nachhinein dann doch ziemlich, ziemlich auffällig oder ziemlich, ziemlich heftig, weil vor allem, dass halt mal Kroos und mal Müller dann da so rumgeschaukelt wird, aber Contento, Rafinha, das war schon heftig und Lahm dann komplett draußen, also eigentlich schon verrückte Geschichte.
War schon krass. Vor allem, man muss auch echt sagen, Contento war, ich fand ihn echt unglaublich schwach.
Ja,
also
der hat.
Ich bin da immer dagegen, so die Leute so abzuwatschen. Das gefällt mir mal nicht, aber ich fand ihn echt richtig schwach. Rafinha fand ich sogar noch ganz okay. Aber Contento gerade nach vorne, wenn du halt so ein Alaba gewöhnt bist oder ein Philipp Lahm, ist es halt echt unglaublich. Also da würde ich ja echt lieber nochmal einem aus der zweiten Mannschaft eine Chance geben, der noch ein bisschen frischer auch vom Kopf her ist. Der Contento, der tut mir oft schon so irgendwie so ein bisschen leid. Ich weiß es nicht.
Ja, ich muss auch sagen, als der gespielt hat, hat mich tatsächlich einfach auch so ein bisschen an die tatsächlich Van Gaal-Ära auch noch erinnert, wo einfach durch so schnelle Pässe oder so halbhohe Pässe in die Spitzen und zwar auf die Seiten raus, dass dann unsere ganze Abwehr aufgehebelt wurde. Und das hat tatsächlich beim Contento viel besser funktioniert als bei Rafinha zum Beispiel.
Ja.
Das kann natürlich auch sein, dass der Rafinha einfach halt den Müller vor sich hatte und deswegen einfach einen, den ich schon für defensiv ein bisschen versierter und auch aktiver halte als Shaqiri, der hat ja da vielleicht einen Vorteil, aber so ein bisschen schiebe ich das schon auch im Contento in die Schuhe.
Ja, also ich muss ja ehrlich gesagt sagen, bis auf das Ergebnis fand ich die Leistung für unsere zweite Mannschaft, die nicht eingespielt ist, vollkommen okay. Zweite Halbzeit bis auf das Tor hatten wir die eigentlich super im Griff. Erste Halbzeit auffällig, viele Fehlpässe auch von Schweinsteiger. Viele Unsicherheiten so, aber ansonsten, ich war eigentlich zufrieden. Wir haben halt einfach das zweite Tor nicht gemacht und das dritte.
Ja, ich muss auch sagen, ich war auch völlig zufrieden. Ich finde das Spiel und von der Anlage völlig in Ordnung. Ich finde es auch nicht schlimm, dass das die zweite Garde war, weil ich glaube, das liegt tatsächlich einfach eher so ein bisschen am System Pep, das momentan noch nicht so ganz in den Köpfen drin ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das System momentan wichtiger oder schwerwiegender ist, als dass da andere Spieler sind. Das hat man meiner Meinung nach ganz gut gesehen, dass sich Müller und Pizarro häufig auf den Füßen standen. Die waren häufig überhaupt nicht hintereinander irgendwie gestaffelt oder was, sondern haben tatsächlich den gleichen Raum im 16er beansprucht. Und wenn sozusagen der Ball nicht dahin kam, waren beide außen vor. Normalerweise ist der Müller halt einer, der dann doch nochmal irgendwo auftaucht und den reinhaut. Und ich glaube, die sind noch nicht so ganz von den Köpfen her drin.
Ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, in einem Jahr, wenn wir das System verinnerlicht haben, macht die Rotation nichts mehr aus. Aber jetzt mit Rotation und unbekanntem System ist es halt einfach extrem schwer. Ja. Interessanten Punkt mit Pizarro und Müller, die haben sich ja teilweise beim Kopfball weggecheckt gegenseitig.
Ja, das war eine unschöne Sache. Und ich glaube, das im Mittelfeld hat es meiner Meinung nach tatsächlich auch schon einigermaßen funktioniert. Ich fand so ein bisschen den Übergang von den verschiedenen Phasen bisschen eigenartig jetzt beim Aufbau des Angriffs. Aber im Mittelfeld, allein durch die Präsenz von so vielen Spielern, hat das ganz gut funktioniert. Ich habe gedacht zu spüren, dass tatsächlich so die letzten 5 Sekunden vorm Abschluss, dass die in der die taktische Idee, da der Guardiola verfolgt, noch nicht so ganz in den Köpfen drin ist, weil häufig Spieler, die schussstark sind, wie Shaqiri oder wie Kroos, einfach dann lieber abgeschlossen haben von 16, 20 Metern Entfernung, als nochmal den geeignet durch die Gasse zu stecken. Das hat nämlich schon teilweise funktioniert. Also die Müller oder Götze sind schon häufig schön in die Gasse gelaufen, aber dann kamen eben lieber Schüsse aus der zweiten Reihe, als eben diesen Pass da durchzustecken. Und das ist einfach ganz typisch ein Problem von mentaler Überforderung. Die haben das einfach in dem Moment noch nicht gerafft. Das ist noch nicht automatisiert worden, sondern die haben noch nachgedacht. Und wenn du nachdenkst, dann dauert es zu lang. Und dann hast du vielleicht noch 2 Meter Raum vor dir und kannst dann draufschießen und das ist dann eine Option. Aber solange das halt noch nicht hundertprozentig in den Köpfen drin ist, müssen wir uns tatsächlich an sowas gewöhnen. Und da waren ja auch gute Sachen dabei. Es war ja, glaube ich, auch so ein Pfostentreffer dabei. Es war von Müller auch nochmal eine hundertprozentige dabei, die, ja.
Also, am Ende hätten wir 3-0, 4-0 in Führung gehen müssen, dann kassieren wir halt das 1-1. Ja. Und ich finde es auch wirklich interessant, erstens psychologisch, du gibst den Leuten die Chance zu spielen. Wobei ich krass fand, da habe ich mir gedacht, Oro Mortz ein bisschen, Van Beuten wurde ja nach dem Spiel interviewt. Und da wurde er gefragt, ja, die Abwehr ist ja schon ein bisschen schwammig und fehleranfällig. Da hat er gemeint, das müssen Sie mich nicht fragen, das müssen Sie Stammspieler fragen. Das fand ich irgendwie für Van Beuten komisch, weil der immer sonst einer ist, der so stillhält. Aber ansonsten finde ich das auch eine geile Möglichkeit, sich ins Fenster zu stellen als Spieler. Ja. Weil gerade zum Beispiel Shaqiri fand ich überragend stark eigentlich. Der wirkte wie ein alter, erfahrener Hase. Der hat das Heft in die Hand genommen, hat Offensivaktionen gebracht, hat das Tor gemacht, das Wichtige, auch sehr schön gemacht. Und war, ja, meiner Meinung nach sehr gut. Von mein Götze fand ich viel schon wieder so ab, aber da merkst du einfach, dass der noch nicht fit ist.
Ja, wobei ich fand, er hat doch auch mal so eine Chance gehabt, wo er von rechts den Ball so ja fast noch parallel zur Grundlinie reingelegt hat. Das fand ich, war total, wie das vorbereitet wurde, war tatsächlich der Götze aus Dortmund und das hat mir ganz gut gefallen. Und wenn der auch hundertprozentig fit ist, dann gibt er den Ball auch noch so einen Spin mit, dass der sich dann eben noch reindreht. Das hat halt jetzt tatsächlich dann noch nicht gereicht. Ich glaube, dass man sich einfach in Zukunft bei uns von so Begriffen verabschieden muss wie B11 oder sowas. Und das wird wahrscheinlich der Van Beuten auch noch gedacht haben, boah, ich bin eigentlich bloß ein Ersatzspieler, aber das gibt's einfach jetzt nicht mehr. Es gibt einfach eine riesige Mannschaft von, keine Ahnung, wie groß der Kader ist, den der Pep da jetzt tatsächlich im Kopf hat, der wirklich in Frage kommt zu spielen. Ich glaube schon, dass es für Pep noch ein paar so B-Spieler gibt, die er jetzt halt nur im Notfall da reinnehmen will. Ja. Aber wenn man jetzt mal annimmt, der hat, keine Ahnung, 19 Spieler im Kopf, wo er sagt, also zwischen denen könnte ich da durchaus immer taktische Varianten ausprobieren und eben entstehen lassen. Und das, glaube ich, müssen wir uns davon verabschieden, dass einfach, ja, jetzt spielt mal die B11. Nee, es ist nicht die B11, sondern es ist die vielleicht jetzt noch ausgeruht sind. Und es sind vielleicht die einfach jetzt durch ihre Charakteristik und ihre Spielanlage einen Tick besser auf den Gegner passen. Und man muss natürlich auch sagen, weißt du, wenn du halt als Spanier in der spanischen Liga seit hunderten Jahren drin bist, kennst du jede Mannschaft aus dem FF, dann kommst du in die Bundesliga, wo auch, wie der Pep selber im Interview danach gesagt hat, tatsächlich einfach noch bis zur 90. Minute total gefightet wird und das ist einfach die Kultur hier, so hat er das genannt, dann wird er halt auch vielleicht manchmal noch überrascht und das muss man ihm auch, darf man ihm nicht falsch anrechnen. Der kennt die halt noch nicht so, wie er die spanischen Mannschaften kennt.
Ja, der braucht noch ein bisschen Zeit und dafür fand ich es auch wirklich vollkommen okay. Ich habe auch schon zu anderen gesagt, es kann sein, dass es jetzt, wenn wir jetzt 2 Spiele die Woche oder 3 Spiele die Woche haben, also Samstag, Mittwoch, Samstag, dass es dann immer so ist. Ja. Dass in einem Spiel, in dem der Pep denkt, das ist das leichteste Spiel, einfach mal komplett andere Leute spielen. Er hat es in Barcelona oft so gemacht, dass er ein eigenes Pokalteam zum Beispiel hatte. Dass da immer der zweite Torwart immer gespielt hat. Solche
Torwart
Sachen.
Torwart sogar.
Ja. Und da werden wir uns drauf einstellen müssen. Und wie gesagt, ich finde es auch gut. So kriegen alle ihre Einsatzzeiten, so bleibt der Kader bei Laune, so haben auch manche Spieler endlich mal die Chance, sich zu beweisen und sie müssen sich auch beweisen. Ja. Und nicht erst im Ernstfall. Ich fand's gut.
Ja, was mir gerade auffällt, was ich ganz interessant finde und hier einflechten würde, auf YouTube gibt's eine Frage und zwar fragt der Strunz84, dass er findet, dass die vorher von dir auch noch angesprochene Rolle vom Schweinsteiger, der ja fast Libero spielt, dass er den so defensiv total verschenkt findet. Was findest denn du?
Naja, im Aufbau aus der Defensive raus finde ich ihn nicht verschenkt, weil da ist er wichtig, obwohl er jetzt gegen Freiburg viele Fehler gemacht hat. Aber, wo ich ihm recht geben muss, als defensiver Mittelfeldspieler. In der Defensive finde ich ihn nicht so stark wie zum Beispiel Martinez oder wie zum Beispiel Gustavo, den wir ja leider nicht mehr haben. Von dem her, ja, kann man schon so sehen. Also nach hinten, na, weiß nicht. Also als zum Beispiel Martinez und Schweinsteiger gespielt haben, zusammen auf der Doppelsechs, fand ich, dass Schweini eher für den offensiveren Part zuständig war und Martinez eher für den verteidigenden, den kämpfenden Part. Und jetzt muss der Schweini halt quasi diese Parts beide übernehmen und da tut er sich momentan noch schwer, finde ich.
Ich finde es tatsächlich auch nicht so schlimm, weil je weiter Schweinsteiger nach hinten rückt, umso weiter drückt es an den Seiten die Außenverteidiger nach vorne, weil halt dann einfach praktisch faktisch eine Dreierkette hinten entsteht. Und ich glaube, dass wenn wir da zwei geistig wache Außenverteidiger haben, ja, dass die das halt mehr als überkompensieren können.
Ja, wird die Zeit zeigen. Interessante Frage, aber auf jeden Fall. Ja, klar. Was das halt bringt, die Innenverteidiger können öfter mal weiter nach vorne gehen, Schweinsteiger lässt sich zurückfallen und die Innenverteidiger können in der Spieleröffnung mitmachen, das macht uns unberechenbarer. Oder Schweini spielt halt von hinten raus. Das klappt meistens gut, aber in dem Fall in Freiburg am Anfang war es halt eben nicht so gut.
So ist es. Aber wir bleiben dabei. Fazit: Freiburg-Spiel, völlig in Ordnung, wie das lief. Es war Pep-mäßig, bis auf eben die letzten 5 Sekunden. Die haben einfach nicht in den Köpfen stattgefunden, sondern ja, haben einfach überhaupt nicht stattgefunden. Und prinzipiell war es aber bis auf die Chancenverwertung eben völlig in Ordnung. Guardiola hat ja im Nachhinein auch gesagt, er ist zufrieden, er ist stolz auf seine Spieler, es hat alles gepasst.
Er sagt immer, es ist super, super, super gut.
Ja, ich glaube, der würde auch was anderes sagen, wenn er es nicht super gut fände, oder?
Ja, ich weiß es nicht.
Und von daher sind wir eigentlich zufrieden. Es ist halt jetzt doof, dass man nicht jetzt die letzten 5 Minuten das noch durchgerettet hat. Und ich weiß auch nicht, ob man jetzt halt wieder dem Contento das ankreiden muss, dass die Flanke von seiner Seite kam, die dann zum 1-1 geführt hat.
Nee, ich meine, es war auch eklatant schwach, auch von der Rafinha, dass sie halt nicht bei dem Mann war.
Ja, der war auch übelst frei. Ich glaube, da war sogar noch ein Freiburger, den man hätte anspielen können. Es war übelst schlecht, das stimmt.
War richtig schlecht. Wir hätten danach ja auch fast noch durch Dante das Tor gemacht.
Ja, stimmt.
Wir hatten vorher die Chancen. Es war, mein Gott, war halt einfach munter putzen, weiter, nächstes Spiel, gut ist. Solche Spiele sind normal, kommen vor, gab es letzte Saison auch schon, gab es vorletzte Saison schon. In Freiburg haben wir noch nie wirklich gut gespielt. Letzte Saison knappes 2-0. Also, da haben wir halt das zweite Tor gemacht. Ja. Fertig. Genau, ja. Ich würde sagen, wir verlassen die Rückblicke.
Jawohl.
Und kommen zu unserem neuen Item, oder? Bist du bereit?
Ja.
Gibst du mir so einen Sound oder eine Ansage?
Das kann ich nicht
produzieren. Ein Trommelwirbel.
Ja, wenn du das machen kannst.
Du sollst mir das geben.
Ach so.
Da-da! Herzlich willkommen zu unserem neuen Programmpunkt, die Erfolgsverletzung. Verletzungen einfach und anschaulich erklärt am Beispiel Thiago. Ja, was mich interessiert, wir würden euch ganz einfach erklären, was für eine Verletzung hat denn unser guter neuer Spanier Thiago und was bedeutet das denn? Er hat sich ja im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg das Syndesmosis-Band gerissen im rechten Bein. Ja, was heißt das jetzt, das Syndesmoseband? Was ist das? Das ist eigentlich eine Art Gelenk, das aber vom Bindegewebe zusammengehalten wird. Und das heißt in dem Fall, dass Schienbein und Wadenbein miteinander verbunden sind und dann stabilisiert werden.
Krass.
Ja, richtig, richtig krasse Sache. Und jetzt, wenn das reißt, werden Schien- und Wadenbein auseinandergedrückt. Die Bänder halten der Belastung nicht stand. Bam, das Ding reißt. Unglaublich. Es ist verrückt. Und damit ihr noch was lernt, weil wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag. Syn heißt zusammen und Desmosis Band.
Wow. Aha.
Ja, aber was mich jetzt natürlich ganz besonders interessiert, es wurde in den Medien gesagt, ja, 6 Wochen fällt er aus. Dann hieß es, oh nein, es ist viel schlimmer, 6 Wochen gibt's. Aber ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Ich glaube, es dauert länger.
Okay.
Weil wir haben natürlich Recherche betrieben. Und Beispiele rausgesucht. Einmal, jeder kann sich noch daran erinnern, Michael Ballack, WM 2010, Kevin-Prince Boateng. Das war auch ein Syndesmosis-Bandriss.
Ah,
da war er verletzt. Und dann ein Beispiel von uns, Franck Ribéry, 2008. Das war, glaube ich, die EM. Da hat er sich das auch gerissen. Er hat sich es gerissen am 17.06.2008. Nun müssen wir auch Rücksicht auf Francs maladen Körper nehmen. Aber er zum Beispiel hat erst am 18.09.2008 sein Comeback gegeben. Also 3 Monate später. Mhm. Jetzt haben alle immer gesagt, auch bei fcbayern.de und so steht es, ja, er wird halt ein paar Spiele ausfallen. Aber wir, die Erfolgsfans, wir haben natürlich tiefergehende Infos. Ich gehe mal davon aus, also vor dem 26.10. den Spieltag gegen Hertha BSC wird er nicht spielen. Wahrscheinlich wird er eher auch erst fit am 23. November beim Spiel gegen den BVB.
Also du sagst jetzt, er wird am 23. November fit.
Ich glaube, er wird frühestens gegen den BVB wieder in der Startelf, okay, stehen können.
Krass. Ja, das ist schon heftig. Das einzig Gute an dieser Geschichte ist, dass das nicht wie bei einem Bänderriss irgendwie im Knie tatsächlich dann irgendwie wichtig ist, dass die Struktur von diesem Band einigermaßen wiederhergestellt wird, sondern das, Hauptsache, das ist wieder fest. Kann man sich vorstellen, wie Schien- und Wadenbein, wie so 2 Besenstiele, die mit dem Gaffer-Tape zusammengetaped sind und das Tape ist gerissen. Ja, so genau. Ist es. Und genau. Da kann man einfach dann neues Tape nehmen. Und es ist nicht so wichtig, ob das jetzt schön ist oder ob das die gleiche Farbe hat oder was auch immer. Sondern Hauptsache, es hält wieder zusammen. Und weil sonst sind ja manchmal so Bänderverletzungen tatsächlich schon auch karrierebedrohend.
Genau. Und als Abschlusspunkt, du hast es vorweggenommen, ist die Karriere in Gefahr?
Ach so. Nein. Nein, er ist am 23. November wieder da, hast du gesagt.
Ja, spätestens. Also er wird vorher ins Training einsteigen, so... Ja, wahrscheinlich Ende Oktober. Mhm. Aber ja, so schnell wird es nicht gehen, wie jeder glaubt. Okay, es wird cool. Natürlich oft gesagt, dass es so ist. Ja, cool oder nicht cool, mal schauen. Aber
nein, ich finde dieses Item, das mir bis vor 10 Minuten auch noch unbekannt war, finde ich total cool, weil da verfolgt man tatsächlich auch einen höheren Bildungsauftrag.
Ja, natürlich. Ja. So sind wir. So sind wir. Cool. Ja, das war's schon mit der Erfolgsverletzung. Wir wünschen natürlich Thiago, weil er hört den Podcast natürlich auch, gute Besserung.
Eine Erfolgsheilung, oder?
Genau, eine Erfolgsheilung, genau. uns hat ja auch jemand auf Facebook gefragt, ihr seid also allen Ernstes Bayern-Fans, die sich Erfolgsfans nennen.
Ja.
Ja, ich habe geschrieben, ja, ist nicht ganz ernst gemeint, aber wir lieben den Erfolg.
Dass du das so ernsthaft doch beantwortest. Ich hätte einfach gesagt, ja.
Fuck you, that's my name.
Nein.
So nein, nicht. Natürlich nicht. So. Natürlich nicht. Kommen wir zu was anderem. Ich habe hier in meiner Hand das Stadionmagazin des FC Bayern München. Oh, und ja. In den News will ich anfangen mit einer guten Nachricht, oder wollen wir anfangen, weil es gab ja den großen Streit mit der Südkurve, oder es gibt den großen Streit mit der Südkurve, auch jetzt am Spiel gegen Nürnberg. War das Stadion wieder still, was ich übrigens lustig fand. Im Spiel gegen Freiburg haben die Freiburger Ultras auch, also was heißt auch, die haben einen Stimmungsboykott gemacht, und zwar deswegen, weil im Stadion Klatschpappen verteilt worden sind. Ja, aber während den Anfängen, gell? Auf jeden Fall gibt es jetzt einige vorsichtige Annäherungen. Es ist nicht so, dass wir jetzt in absolute Euphorie verfallen müssen, aber ich zitiere hier aus dem Stadionmagazin von Kalle Rummenigge: Ich möchte der Fanszene die Hand reichen. Sofern es das Kreisverwaltungsreferat als zuständige Behörde die Genehmigung dafür erteilt, starten wir mit Hilfe der neuen Drehkreuze, bei einem Bundesligaspiel im Herbst 2013 einen Testlauf für eine freie Blockwahl im Unterrang der Südkurve. Das war ja eine große Forderung der Fanszene, dass man sich im Block frei bewegen kann. Das heißt, die aktiven Fans, die anfeuern wollen, gehen in die Mitte. Die anderen, die nur stehen wollen, gehen eher nach außen. Es sieht wohl so aus, als wäre das Spiel gegen Hannover der Testtermin. Müssen wir mal schauen.
Ist ja das Kommende schon.
Genau, aber das zu den bösen Nachrichten kommen wir noch. Okay. Das ist ja erst am 14.09., weil wir eine Länderspielpause haben. Genau, und auch, aber ganz schön, die Auswärtsdauerkarten werden wir ab sofort auch wieder für die UEFA-Club-Wettbewerbe und den DFB-Pokal mit persönlicher Abholung vor Ort anbieten. Er appelliert noch an die Fans: Kein Rassismus, keine Gewalt und auch bitte kein Pyro. Das ist immer so geil. In einem Satz: Rassismus, Gewalt, Pyro. Pyro. Die einzige Gewalt, die angetan wird, ist vielleicht das Einführen der Pyro in den Anus oder in andere Körperöffnungen. Aber ansonsten wird da, glaube ich, nicht viel Gewalt angewandt.
Ja, ich finde, es ist schon auch seelische Gewalt, wenn man andere Menschen sieht, wie sie das aus ihrem Körper wieder extrahieren, diese Sachen.
je nachdem, wie gut die weiblichen Extrahierer aussehen. Das ist ganz gut.
Naja, okay.
Lassen wir das. Auf jeden Fall, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe mich sehr gefreut, auch in der aktiven Fanszene oder die Fans, die wir so kennen. Ja, ist verhaltener Optimismus, würde ich mal sagen. Ja, man nimmt es auf jeden Fall wahr.
Sind die Drehkreuze jetzt da?
Ja, also ohne die Drehkreuze hätte man sowas wie freier Blockball im Unterrang nicht realisieren können.
Nee.
Achtung, Ironie, weil sonst wird mir das wieder hier zur Last gelegt.
Na, immerhin, es können nicht mehr Leute rein als dürfen. Das ist mal so ein klassischer Kompromiss.
Das ist ein guter Spruch. Es können nicht mehr Leute rein als dürfen. Ja, das stimmt.
Ja, ja, so ist es. Weil vorher waren mehr Leute drin als dürfen.
Genau.
Genau. Das ist ein klassischer Kompromiss, nennt man das. Der eine will das, der andere will das und dann macht man halt so ein Mittelding.
Unkontrolliert waren mehr Leute drin. Es waren eigentlich nicht mehr Leute drin als dürfen. Ist ja auch wurscht.
Ja.
Was wir euch noch verlinken wollen zu dem Thema, ein YouTube-Video aus Bundesliga aktuell, gab es einen... ein Bericht über die Südkurve München, der sehr toll war, sehr gut gemacht und den wollen wir euch verlinken, weil der sehr interessant ist und was ich in dem Punkt auch nochmal sagen muss, es war cool zu sehen, wie sich die Ultra-Fanszene so solidarisiert und keine Ahnung, in Jena, in Dortmund, überall in Greuther Fürth gab es Transparente für uns.
Jawohl.
Cool. Genau.
Super.
In der Sache vereint, in den Farben getrennt, wie man das schon so schön sagt. Genau. Also auch der Club Nummer 12, auch die begrüßen natürlich das und sagen, das ist eine gute Sache. Sie begrüßen die Maßnahmen im vollen Umfang und auch der Stand vom Club Nummer 12 ist jetzt wieder da. Der ist quasi von innen nach außen gewandert, ist aber gar nicht so schlecht. Wenn ihr jetzt auf die Südkurve lauft, dann könnt ihr den Stand eigentlich gar nicht verfehlen. Ich glaube, da kommen sogar noch mehr Leute als sonst vorbei. Also gute Sache.
Sau cool.
Ja, ansonsten, wow. Ich habe es mal aufgeschrieben. Es ist vielleicht ganz wichtig, weil wir auch technikaffin sind. fcbayern.de in neuem Glanz. Eine neue Homepage.
Stimmt.
Wie gefällt's dir?
Ich bin gar nicht so unbegeistert, obwohl ich mir die Änderungen irgendwie jetzt größer vorgestellt hätte, wenn man die so krass da anteast und so.
Mhm.
Oder ich finde, es schaut halt aus wie, ja, mal drüber geputzt. Oder?
Ja.
Mal ein paar Schatten, ein paar blöde Effekte rausgenommen, sondern alles eher flat und so. Aber... naja.
Ja, ist moderner, ist besser. Die Homepage ist jetzt in mehr Sprachen noch verfügbar. Ist halt responsive Design. Ich finde es gut, dass das jetzt alles quasi so unter einen Hut geschmissen wird. Der Fanshop, FCB-TV, die Erlebniswelt, so alles. Es ist schon übersichtlicher. Ja, ich finde es angemessen. Es ist schön, dass das Menü immer oben bleibt, so ein Fixed-Header-Menü.
Ja.
Gefällt mir gut.
Ja, ich finde aber, was sie eigentlich hätten machen sollen, wenn die das machen, hätten sie diesen Ticket-Shop auch gleich neu machen sollen, weil der ist noch derselbe Crap wie vorher.
Oh ja, das ist eher auch so ein Thema, was von den Fans immer wieder angesprochen wird. Der Ticket-Shop läuft nicht so gut, auch passieren da oftmals falsche Abbuchungen und so weiter, also das ist nicht so optimal.
Ja, also er sieht auch scheiße aus, muss ich ehrlich sagen.
Naja. Nico, du bist so vulgär heute.
Nein, das stimmt nicht. Ich bin sonst viel vulgärer. Aber auch Android-App und iPhone-App sind neu. Sind tatsächlich jetzt nicht so schlecht.
Ja, das ist gut. Hat mich auch gefreut, dass die neu ist. Genau, morgen ist ja dann die Auslosung zur Champions League 2013-2014, die Gruppenphase. Wir sind natürlich in Top 1. Das heißt, wir treffen schon mal nicht auf Barcelona, Chelsea, Madrid, Manchester, Arsenal, Porto oder Lissabon. Wir treffen dann halt auf andere Vereine, die jetzt auch nicht unbedingt schlecht sind, aber ich sag's mal so, unterm Strich, was könnte das Krasseste sein, was uns erwischt? Wir könnten reinkommen mit Paris Saint-Germain zum Beispiel, Manchester City zum Beispiel und was wäre da das Heftigste? Neapel. Wir könnten sogar noch, Juventus Turin könnten wir auch noch erwischen.
Ja.
Aber alles machbar.
Ich finde aus, da darf man jetzt keine Angst mehr vorhaben.
Hey, Nico, welche Gegner, hättest du so ein paar Gegner, die du absolut wünschen würdest?
Ja, weil ich gern hätte, wäre, wen hätte ich denn gern? Ich hätte schon gern schwere Gegner, sowas wie Juve oder so, wäre ich schon gut.
Cool.
Ja, also jetzt nicht Austria Wien oder sowas, gibt's ja auch noch.
Ich habe eigentlich zwei Wünsche. Einmal Galatasaray Istanbul, weil ich in Istanbul gewohnt habe, großer Galatasaray-Fan war und bin und auch vor kurzem wieder in Istanbul war. Das würde ich gerne sehen, weil da wird alles brennen, da wird München brennen, da wird Istanbul brennen, das wird geile Scheiße da spielen. Drogba und alle möglichen Jungs und Snyder, das ist einfach, wäre geil, da würde ich auch gerne hinfahren, wenn es geht. Und Celtic Glasgow würde ich mir wünschen. Da hätte ich da Bock drauf, da hinzufliegen und da ins Stadion zu gehen, wie es da abging gegen Barca und so zum Beispiel. Wahnsinn, da hätte ich jetzt so Bock drauf. Celtic und Galatasaray, das wären meine Wünsche.
Okay, dann schauen wir mal, was da passiert. Wann ist die Auslosung? 12, oder?
Nee, ich glaube morgen um 17 Uhr, oder?
Ah ja, stimmt, mit der Wahl das ist das immer ein bisschen.
Das ist abends, ich glaube, es ist eher genau, es ist abends so ein richtig fetter Show-Event.
Jawohl. Ja, das ist das erste Mal, wo ich mich tatsächlich dann auch auf dieses Vorgeplänkel, nämlich diese Wahl zum Europafußballer dann freue, weil davor war das immer, ja, guck mal es halt an und am Schluss, hey Messi. Und jetzt ist es jetzt tatsächlich so ein bisschen spannend. Hey, da freue ich mich drauf, muss ich gleich mal einen Termin setzen.
Ja, wird cool. Bin ich auch schon sehr gespannt. Wie fandst du eigentlich diese unsägliche Juso-Plakat-Anti-Hoeneß-Aktion?
Nee, finde ich nicht schlimm. Stört mich nicht. Ich
fand es peinlich irgendwie.
Tja. Ja, ich meine...
Mit sowas Politik zu machen, ist halt wirklich eigentlich unterste Schublade, gell?
Ja, ich meine, es ist ja, funktioniert ja häufiger so. Ich finde es ganz gut, dass die Leute gesagt haben, auch im Signal Iduna Park durften diese Flyer nicht verteilt werden. Irgendwas habe ich da gehört. Das fand ich ganz anständig.
Ja,
weil es geht, ich finde nicht das eigentlich schlimm, dass dass so eine Werbeaktion gemacht wird oder so ein Wahlkampf gemacht wird, aber ich finde es dann cool, wenn man dann sagt, ja, also aber bei uns nicht, weil das ist dann schon wieder ein Zeichen. Das finde ich dann ganz angenehm.
Mhm. Naja. Ja, nicht so schlimm. Was ich noch sagen wollte, ich hatte mich ja wahnsinnig auf diese Mirsan Champions Blu-ray und so gefreut.
Ah, ja.
Ich habe sie jetzt gesehen und meine Gefühle sind eigentlich eher gemischt. Ein paar Gänsehautmomente waren schon drin, aber ich war schon so ein bisschen enttäuscht.
Ui.
Muss ich leider sagen. Also erstmal, was es mir schon wieder völlig verhagelt hat, ist die Musik von Frieda Gold. Weißt du, so, du siehst Champions League-Pokalübergabe und es ist Frieda Gold. Hat mir einfach nicht gefallen und auch insgesamt ein paar Interviewfetzen sind drin, aber ich war einfach nicht begeistert. Und ja, wer das Ganze quasi in cool sehen will, der geht einfach mal auf YouTube, wir werden es auch verlinken. Die Bianca 1900 hat das FC Bayern Kings of Europe Video gemacht und Road to Wembley 1 und 2. Das einfach alles anschauen, da habt ihr eine geilere Doku und könnt euch die 15 Euro sparen für die DVD Blu-ray, ganz ehrlich. Wir verlinken es.
Jo.
Genau. Ja, das war es eigentlich auch schon von der News-Seite.
Das ist richtig. Eine Sache möchte ich noch über den Tellerrand hinausblicken, falls du nichts mehr hast. Und zwar Julian Draxler, Marktwert 30 Millionen Euro. Sagen wir, die haben doch wohl nicht mehr alle Latten am Zaun, oder?
Nur die verlangen 70 Millionen für ihn.
Ja, aber das ist Teil der, er ist überhaupt keiner. Marktwert, neue Einordnung laut Transfermarkt, 30 Millionen Euro. Die spinnen doch.
Erscheint mir sogar noch billig.
Findest du? Ja, der hat doch noch überhaupt nichts geleistet.
Ja, man muss ja auch nicht was geleistet haben. Wenn das Talent da ist, dann reicht es. Er ist jung, er hat das Talent auf jeden Fall. Götze hat auch einen höheren Marktwert als die 37 oder 44 Millionen, was Watzke jetzt meinte, die wir gezahlt haben. Ja.
Wie teuer ist dann Alaba? Kostet 100 Millionen.
Alaba, ja.
Ja? Ja. Wenn das realistischer Vergleich wäre, müsste der das Dreifache kosten. Ist doch ein Witz, oder? Also ich habe gedacht, ja, dass der Junge da Talent hat und dass der ganz gut ist, das ist ja völlig außer Frage. Aber dass der einfach da jetzt so hoch taxiert wird und zu einem der teuersten Spieler der Bundesliga wird.
Ja, Alaba würde ich jetzt so auf 40 Millionen schätzen.
Ja, das ist doch ein Witz, wenn der Draxler schon 30 kostet. Naja.
Ja, nee, hast schon recht. Das ist immer schwer einzuordnen. Hier laut transfermarkt.de hat Alaba nur 28 Millionen Marktwert.
Das ist ein absoluter Witz, ist das. Oh Mann. Naja.
Ja, kann man nichts machen. Ja, lass uns noch eine kurze kleine Vorschau machen, weil es geht ja jetzt Schlag auf Schlag am 30. August 20.45 Uhr in Prag, FC Bayern München gegen Chelsea.
Jawohl, die hauen wir weg.
Glaubst du?
Ja.
Glaubst du, wir gewinnen das?
Ja, ich glaube, die haben keine Chance.
Krass.
Ja,
ja, ich bin ernsthaft gespannt, weil es wird schon ein krasser Battle zwischen Mu und Pep. Uli hat sich ja jetzt auf die Seite von Pep geschlagen. Er ist der Beste der Welt. Wir hätten uns ja sonst um Mourinho bemüht, aber das haben wir nicht. Wir wollten ja Pep. Ja, ja, ich glaube, es wird eine spannende Sache. Wir haben einfach was wieder gut zu machen. Wir wollen Chelsea schlagen. Finale dauern, aus den Köpfen verdrängen. Ich denke, dem Pep ist es wichtig. Er hat seinen Fokus auf dieses Spiel gelegt, mit dieser Aufstellung auch. Und ich denke, er wird alles geben, dass wir gewinnen.
Ja. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass die da was machen können. Ich glaube, dass das die Spielweise von Pep jetzt gegen Chelsea vielleicht ein bisschen mehr sogar noch auf den Mechanismen von Jupp Heynckes fußen wird, dass er einfach so ein bisschen auf Nummer sicher spielt. Und wie du auch schon sagtest, die Leute, die jetzt geschont wurden gegen Freiburg, dass die da wieder in der Startelf stehen, vielleicht bis auf Götze, der kann ich mir auch vorstellen, dass der wieder dabei ist. Raus. Ja. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir die weghauen.
Ja, könnte sein, dass Schweini nicht spielt, weil er hat sich halt hier wieder sein Sprunggelenk gestaucht. Das ist halt die Frage, weil dann wird es schon hart. Dann haben wir eigentlich gar keinen starken defensiven Spieler mehr, weil wir haben ja keinen Gustavo mehr. Martinez ist ja eh so eine Sache, die wir vielleicht noch ansprechen sollten. Er ist ja die ganze Zeit jetzt so mysteriös verletzt seit dem Länderspiel, wo er anscheinend völlig fertig zurückkam. Also irgendwas ist da im Busch. Ich weiß nicht, was er hat, aber es ist sehr seltsam. Wieder nicht im Kader.
Ja, der spielt halt, glaube ich, seit 3 Saisons ohne Pause durch. Weißt du, halt auch dann EM, WM, alles Mögliche, wo der überall war.
Stimmt, jetzt schon wieder der scheiß Confed Cup, gell?
Ja, der hat einfach keine wirkliche Pause gehabt. Er hat wahrscheinlich jetzt hat so einen Ermüdungsbruch, wie der Bade mal hatte.
Irgendwas ist da komisch. Hast du eigentlich einen Bade gesehen im Spiel gegen 1. FC Nürnberg?
Du meinst den Hulk in Hautfarben, der neben den anderen stand? Ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe nicht, war mir nicht bewusst, dass der so ein Viech ist.
Ja, der pumpt. Dann stand er da hier mit einem weißen Unterhemd und so ein kleines Surfbrett umgehängt. Voll das Tier, der Mann.
Der kann wahrscheinlich einfach gar nichts machen, außer pumpen und Steroide fressen zurzeit. Oh Mann.
Ey, der und Boateng dann zusammen in unserer Abwehr. Boah, ey. Da wird hart rangenommen, glaube ich.
Ja. Ja, ist krass, ey. Ich sehe, er ist ja sogar 1,90 groß. Also ist auch relativ groß. Ich habe gedacht, entweder die anderen sind so ultimativ klein oder er ist einfach 2,80 Meter oder so. Aber er ist ja tatsächlich relativ groß. Aber für die WM wird es knapp für den.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt, Nico, noch kommt ein Erfolgstipp. Wie geht's denn aus? FCB gegen Chelsea?
4-1.
4-1? Was?
4-1!
4-1, ja. Ich habe dich akustisch nicht gehört. Du hast es so rausgebrochen, ist es aus dir. Nico, 4-1. Ruben sagt, so viel Tore machen wir nicht. Aber wir gewinnen. Na doch, da wird was gehen. Wir gewinnen 3-2, glaube ich. Es wird knapp. Was meint ihr? Mal abschicken. Und dann schauen wir doch mal unseren letzten Tipp an, ob wir da versagt haben oder ob es okay war. Noch ganz schnell, wenn das gestattet ist, wer von uns den Zweien denn näher dran war. So, lieber Nico, hast du schon Angst?
Nein.
Nein. Glaubst du, du hast was gerockt?
Nein.
Immerhin ehrlich, der Mann. So, zack. Da sind wir. Spieltag-Tipp FCB gegen FCN. Nico 6-1, Ruben 3-0. Okay, schauen wir mal, ob irgendeiner der 17 Kommentare nah dran war. 0-0, 4-0, 3-0, 5-0. Christian Lorenz, 2-0, richtig getippt.
Yeah. GZ.
Oh, Steffen Lange, knapp vorbei, 100-0 war es dann doch nicht ganz.
Nein,
genau.
Nein, das stimmt.
Und bei Twitter hatten wir noch einen richtig, nämlich der Dominik K., der hat auch richtig getippt. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Wir schauen einfach mal auf das Spiel, was der Supercup denn so zu bieten hat. Ich hoffe, wir gewinnen ihn zum ersten Mal. Pep scheint sehr wichtig zu sein. Ich drücke alle Daumen und bin gespannt.
Ja, gibt es eigentlich dann nicht noch ein Match vom Supercup-Gewinner gegen dann noch jemand anderen danach?
Ja, also ich blick da jetzt auch nicht mehr so ganz durch, muss ich zugeben. Es gibt dann noch die Club-WM, die ist in der Winterpause. Der Weltpokalsieger, was ist mit dem eigentlich nochmal?
Was ist denn? Ach ja, genau. Nein, genau. Der, nee, aber der wird Champions League-Sieger gegen diesen Copa Libertadores-Sieger genau. gespielt.
Ach nee, aber das ist doch die FIFA-Club-Meisterschaft, der Weltpokalsieger, oder?
Nee, Weltpokal ist Champions League-Sieger gegen Sieger der südamerikanischen Champions League.
Okay, gefährliches Halbwissen.
Nein, das ist Vollwissen, das weiß ich
100%. Ich dachte immer, die Club-Weltmeisterschaft ist der Weltpokalsieger.
Na, die Club-Weltmeisterschaft gibt es, glaube ich, nochmal dazu. Die gibt es dazu. Ach, das ist nee, ja die, nee, das, macht nee, das ja die
ist,
FIFA.
Ist, ich glaube, das ist schon das. Vorher hieß dieser Wettbewerb Weltpokal. Club-WM. Aber egal.
Aber egal, wir wissen es nicht.
Ja, genau, hier, schaut. Nach einem ersten Versuch im Jahr 2000 in Brasilien findet die Club-WM seit 2005 regelmäßig statt und gilt als Nachfolger des Weltpokals.
Ah, okay. Okay.
Haben wir das auch wieder geklärt.
Okay.
Da spielen wir dann gegen so illustre Clubs wie CF Monterrey, Atlético Mineiro, Auckland City FC und Raya Casablanca. Okay, also wenn wir das nicht gewinnen, dann raste ich aus. Aber da könnte man hinfliegen.
Unbedingt.
Ja, hätte ich Bock drauf. Ich freue mich eh schon auf die Auslosung Champions League. Ein Spiel auswärts werde ich auf jeden Fall besuchen.
Okay.
Ja. Yeah. Okay, Leute, wir quatschen euch schon wieder zu und wir haben die Halbzeit auch schon wieder voll gemacht. Nico, es war wie immer eine Ehre. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Servus.
Wir sind raus. Auf Wiedersehen.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.